Jungen, die mit Puppen spielen und sich für Röcke begeistern, sind kein Problem. Wir sind das Problem.
Am Ende gibt es nur eine einzige Voraussetzung, um Mental Load in den Griff zu bekommen. Es gibt zwei Partner und die sind bereit, etwas zu ändern. Dann ist es ganz einfach. Einer bringt sich mehr ein und der andere lässt los.
Belz Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Belz. Aus dem Belz Sachbuchprogramm spreche ich heute via Videochat mit einer Autorin und einem Autor. Patricia Camerata ist Psychologin, IT-Expertin, Bestseller-Autorin und Podcasterin. Und im deutschsprachigen Raum ist sie Pionierin in Sachen Mental Load. Und ihr Buch bei Belz heißt eben auch Raus aus der Mental Load Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Für ihren Blog Das Nuff gewann sie zahlreiche Preise. Ihre Podcasts Mit Kindern leben und Nur 30 Minuten werden von mehreren tausend Menschen gehört. Sie hält Workshops und Vorträge und lebt mit ihren Kindern und ihrem Partner in Berlin. Patricia Camerata schreibt am liebsten ab morgens um 6 und dann 12 Stunden am Stück. Herzlich willkommen, Patricia.
Hallo.
Wann war das denn zuletzt möglich, ab 6 Uhr morgens zu schreiben?
Das muss ich mit meinem Partner absprechen, damit das möglich ist. Und am besten ist, wenn ich ins Schreibexil wechsle. Also wirklich gar nicht bei der Familie bin, aber dann finde ich das wirklich fantastisch. Also ich bin sowieso Frühaufsteherin und auch am produktivsten morgens. Und ich liebe das dann wirklich mit dem ersten Kaffee loszulegen und mich dann total in alle Themen zu vertiefen und dann quasi dreimal geblinzelt und dann ist 22 Uhr.
Ich glaube, für mich wäre es ehrlich gesagt nichts. Und wir hören gleich ein bisschen was über den anderen Autor. Er sagt über Raus aus der Mental Load Falle: Patricia Camerata geht ans Eingemachte, dorthin, wo Paare sich um Kopf und Kragen streiten, weil sie für die ganze Familie alles im Kopf haben muss und er findet, sie soll sich doch mal locker machen. Das sagt Nils Pickert. Er schreibt als freier Journalist in Die Zeit, Taz, Schweizer Tagesanzeiger und im österreichischen Standard, wo er eine monatliche feministische Kolumne hat. Seit 2013 engagiert er sich in Wort und Tat für den Verein Pink Stinks gegen Sexismus und Homophobie. Mit seiner Lebenskomplizin und den gemeinsamen 4 Kindern lebt er in Münster. Sein Buch bei Belz heißt Prinzessinnenjungs, wie wir Söhne aus der Geschlechterfalle befreien. Und Nils Pickert schreibt am liebsten in der Nacht, wenn seine Kinder schlafen und seine Lebenskomplizin in seinem Rücken liest. Also der komplette Gegenentwurf.
Ja, ganz genau, der komplette Gegenentwurf. Deswegen sitze ich hier auch mit dem größten Kaffee der Welt, weil ich vorhabe, nach diesem Podcast noch zu arbeiten.
Ja, jetzt mal an jeden und jede ein paar Fragen gestellt. Patricia, wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass Familie richtig anstrengend sein kann, wenn es mit der Arbeitsteilung nicht klappt?
Tatsächlich relativ spät, ziemlich genau, als ich wieder in den Job eingestiegen bin, nach dem dritten Kind. Da ist es mir erst aufgefallen. Also bis dahin war ich dafür wirklich ein bisschen blind und habe auch mich manchmal gefragt, warum andere das eigentlich so anstrengend finden. Und mit der eigenen Anstrengung und dem an die Grenzen kommen, habe ich dann auch sehr demütig einfach gelernt, dass es sehr viele Rahmenbedingungen gibt, die das eben ja unterschiedlich belastend am Ende auch machen.
Und wann hast du zum ersten Mal diesen Begriff Mental Load, von wann hast du den gehört und damit ja auch so einen Begriff für diese Überlastung gehabt?
Das war ein paar Jahre später erst, 2017, um ganz genau zu sein. Da bin ich auf das Comic von der französischen Illustratorin Emma gestoßen, was auf Englisch heißt, you should have asked, also du hättest ja nur fragen müssen. Und da hat sie diesen Begriff wirklich so anschaulich und so praxisnah beschrieben, also dass quasi das so ein erhellender Moment war, eine Situation zu sehen, die eigentlich eigentlich genau mein Leben ist. Und in dem Moment quasi denkt man, wie kann das sein? Die Frau kennt mich doch gar nicht. Warum beschreibt die mein Leben? Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, wenn das mir so geht, vielleicht geht es ja auch noch ein paar anderen Frauen so. Und so bin ich auf das Thema Mental Load erst gestoßen.
Nils, wie ist das in deiner Familie? Kennst du auch diese Überlastung?
Diese Überlastung kenne ich auf jeden Fall. Meine Lebenskomplize und ich, wir versuchen das schon 50-50 zu teilen. Trotzdem ist das so, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind auch schon sehr lange zusammen. Und der Plan war immer, dass ich mich großflächig für die Kinderbetreuung zuständig fühle, weil ich freiberuflich tätig bin und dass sie beruflich rausgeht und mit Drachen kämpft. Das ändert aber nichts daran, dass wir gemeinsam versuchen, hier den Haushalt mit vier Kindern zu wuppen. Und es ändert auch nichts daran, dass diese Mental Load-Falle, die Patricia beschreibt und auch das, was sie sagt, dass sie sich gefragt hat, woher kennt die mich so gut, dass ja ein Indiz dafür ist, dass alle Leute irgendwie denken, dass wie sie ihre Familie planen und welchen Tätigkeiten sie nachgehen und was sie im Haushalt machen, das hat nur was mit der eigenen Person zu tun. Und was aber tatsächlich stimmt, ist, dass es eine Struktur ist. Und strukturell neigen wir schon dazu, den Männern da mehr Slack zu cutten und die Frauen das dann alles organisieren. Wer packt die Geschenke ein? Wer hat die Arzttermine im Kopf? Wer weiß, wie die Klassenlehrerin heißt? Der ganze Kram. Und das teilen wir uns ganz gut auf. Es gibt viele, viele Felder, die ich besetze. Es gibt viele Felder, die meine Lebenskomplizin besetzt, aber wir justieren immer auch mal wieder nach. Das heißt, mindestens einmal im Monat setzen wir uns zusammen und reden darüber, wie es uns geht als Paar, wie es uns in der Arbeitsbelastung geht und das nicht zuletzt auch durch das Buch von Patricia, ganz klar.
Wie oft passiert es dir in deiner Familie bei aller Sensibilität den Kindern gegenüber, dass du selbst in so eine Geschlechterfalle tappst?
Dauernd, ständig. Das ist auch nichts, was man abstellen kann. Vorurteile ist nichts, was man auf Knopfdruck ausschalten kann, sondern man kann damit beginnen, die zu entlernen und dann ist das ein lebenslanger Prozess. Es würde auch gar keinen Sinn machen, alle Vorurteile zu entlernen, weil die Tatsache, dass wir Vorurteile haben, ist ja erstmal sehr, sehr hilfreich, weil wir in einer Welt leben, die von uns verlangt, dass wir in extrem kurzen Zeitabständen mit einem minimalen Informationsfluss Entscheidung treffen und sagen, das ist gefährlich, die gefällt mir, der ist vielleicht gut zu mir, das will ich kaufen, da muss ich hin. Und deswegen brauchen wir dieses Prinzip. Aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Vorurteile so antastbar wie möglich sein sollten. Und das ist das, wofür ich stehe und wofür ich auch schreibe, zumindest in diesem Buch. Und ja, das passiert mir häufiger, dass ich dann so nach 2, 3, 4 Jahren feststelle, Mensch, du kochst viel häufiger mit deiner großen Tochter als mit deinem großen Sohn. Warum eigentlich? Gibt es da einen Grund für? Oder wenn du dann ausnahmsweise mal mit deiner Lebenskomplizin Sport guckst, warum redest du eigentlich die ganze Zeit von Sportlern und nicht von Sportlerinnen? Egal, wer da auf dem Platz steht. Und es sind immer, das sind dann so kleine Details. Und wenn man ein bisschen offen dafür ist, dann lohnt sich das gerade zu ziehen. Und dann lohnt sich das, da was zu tun. Und ich weiß auch, dass viele Leute davon genervt sind und das klein-klein finden. Aber ich glaube, dass wenn wir alle in diesem Bereich versuchen, so viel zu tun, wie wir eben können. Und das bedeutet eben nicht, dass man sich zwingend einen Rock anziehen muss, sondern dass man das tut, wozu man die Kraft hat und wozu man die Lust hat, dann kriegen wir das hin, dass es besser wird.
Patricia, kannst du dich daran erinnern, dass das Rockfoto von Nils 2012 viral ging? Hast du das mitbekommen?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Also ich meine auch, dass das wirklich so ein bisschen bei mir zusammengefallen ist mit so einigen Erkenntnissen. Also tatsächlich darüber nachzudenken, Mensch, warum, also da hat sich jetzt ein Mann einen Rock angezogen irgendwie, warum ist das ein Grund, dass das quasi wirklich so, so bekannt wird? Da dann zu erkennen, auch so Kleinigkeiten wie im Karneval, wie schwer ich mich damals getan habe, wenn eben ein Junge, also mein kleiner Sohn gesagt hätte, ich möchte als Prinzessin gehen und dass ich ein ganz anderes Gefühl gehabt hätte, wenn die Tochter sagt, ich gehe jetzt als Automechanikerin oder so. Und das zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her, warum tue ich mich da so schwer, auch auch in so einem kleinen Rahmen, was stecken da eigentlich für Wertungen dahinter von Mann und Frau? Das hat ziemlich viel in Bewegung gesetzt, auf jeden Fall. Also es ist ja manchmal, braucht man einfach wirklich ein starkes Bild, was einem so im Kopf bleibt und immer wieder hochkommt sozusagen, dass man sagen kann, Mensch, warum beschäftigt einen das so?
Nils, das Buch Prinzessinjungs ist im März erschienen. Gab es denn Reaktionen auf das Buch?
Ganz, ganz viele. Also als erstes hat mich überrascht eine Reaktion, die relativ ausgeblieben ist. Ich hätte gedacht, dass die Gegner, vor allem die männlichen Gegner von Gleichberechtigungsbemühungen mehr Druck machen und mehr stänkern und mehr versuchen, mich zu ärgern und vielleicht auch der Promophase des Buches zu schaden. Das ist relativ ausgeblieben. Ich habe im Nachhinein so für mich festgestellt, vielleicht war es wirklich marketingtechnisch als Autor, der viel zu feministischen Themen schreibt, eine ganz gute Idee, als erstes mit einem Buch über Jungen und Männer um die Ecke zu kommen, weil das dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Dann hatte ich viele Reaktionen, die ablehnend waren dann doch auch und die das Ganze versucht haben, lächerlich zu machen. Aber ich hatte die Reaktionen, die mich am meisten beschäftigt haben, sind tatsächlich die von Männern, die mir erzählen, was das Buch mit ihnen gemacht hat, wie ihre Kindheit gelaufen ist, die mir teilweise von ihren Gewalterfahrungen berichten und das in einer Intensität, die ich wirklich so nicht geahnt habe und die für mich auch nicht leicht auszuhalten ist. Darüber habe ich mir davor keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn mir Männer schreiben, wie viel Gewalt sie als kleine Jungen erfahren mussten, wenn sie Lust hatten, sich einen Rock anzuziehen. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Aber ich bin froh, dass sie es mir erzählen und ich bin froh, dass ich mit diesen Männern dann darüber ins Gespräch kommen kann. Und ich bin auch froh, dass ich mich für Prinzessinjungs entschieden habe. Auch ganz ähnlich wie Patricia, die in diesem Buch auch das eigene Scheitern anbietet, damit sie nicht mit dem Finger auf Leute zeigen muss und damit sie die Leute einlädt, zu sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, wo das Problem liegt und was man daran machen kann, habe ich ja auch sehr, sehr klar benannt, worin ich scheitere, wen ich verletzt habe und wie ich verletzt worden bin. Und ich glaube, dass das funktioniert ganz gut, um Leute einzuladen, das Ganze nicht so abzulehnen, sondern darüber ins Gespräch zu kommen.
Wie verschärft denn die Corona-Krise eure beiden Themen, also den Mental Load und vielleicht auch die Geschlechterfallen, Patricia?
Also den Mental Load, glaube ich, hat das insofern verschärft, als dass sozusagen so ein vorhandener Gap, also in der Verantwortung, die eben für die Familie viel stärker bei der Frau liegt, dann auch ganz selbstverständlich noch stärker zur Frau geschoben worden ist. Es sind ja viele Familien, die sich dafür entscheiden, dass eben der Mann hauptsächlich zuständig ist, eben ein Einkommen zu generieren und dass die Frau eben, also wenn überhaupt erwerbstätig ist, eben in einem geringeren Maße. Und darauf bauen sich dann sehr viele Argumentationen auf, die ja vielleicht unter normalen Umständen auch irgendwie passen. Also passen sie bestimmt, das ist ja von vielen Menschen eben so das Lebensmodell. Aber als dann wirklich von heute auf morgen durch Corona beispielsweise eben die Schulen geschlossen worden sind, da haben viele Paare, glaube ich, gar nicht so planerisch das angehen können und sagen können, wie wollen wir das denn die nächsten Wochen machen? Viele sind ja auch davon ausgegangen, das ist jetzt eine Sache von 2 Wochen. Es hat ja wahrscheinlich kaum eine Familie damit gerechnet, wie lange sich das auch hinzieht. Und wie das eben bei Mental Load ist, man schlittert dann da so tageweise, wochenweise, monatsweise rein und dann verschärfen sich eben bestimmte Probleme. Das fing an, glaube ich, wirklich im Kleinen, als es dann da klar war, dass es eine Maskenpflicht gibt, dass dann plötzlich eben die Frauen auch noch die Masken nähen, dass sie dafür sorgen, dass daran gedacht wird, dass man die auch mitnimmt, dass die ausgekocht werden. Dieses ganze Thema Homeschooling, was ja wirklich seinen Namen nicht verdient hat, das rutschte doch zum größten Teil zu den Frauen. Und auch wenn jetzt Studien sagen, naja, aber die Männer haben sich ja dann schon auch mehr engagiert, dann stimmt das natürlich. Aber es gab eben einen ganz großen Care Gap in Stunden schon vorher und der hat sich halt so ein bisschen verkleinert. Aber vielleicht ist es dann ein erster Schritt, wenn man das so optimistisch sieht. Aber eben die Hauptverantwortung, wirklich dieses Planerische und das Projektmanagement, damit alles läuft, das ist eben sehr oft dann an Frauen übergegangen.
Daran anschließend würde ich sagen, ja, also ich habe diese Studien dazu auch gelesen, dass der Care Gap sich verkleinert hat, aber das ändert ja nichts daran, dass sich die Arbeitszeit und die Belastung der Frauen auch erhöht hat auf 12 Stunden und der Tag war dann halt irgendwann zu Ende, dann da hätte man nur noch voll in die Nacht gehen können. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass diese Mental Load-Falle sich so ausweitet, dass wenn Corona vorbei ist, einige, um nicht zu sagen viele Männer vielleicht den einen Eindruck haben, so ach guck mal, sie ist ja noch mehr belastbar und dann das zurückfahren, was sie gemacht haben und die Frauen dann auf der Zeit sitzen bleiben, die sie auch unter Corona-Bedingungen geleistet haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Corona-Krise für mich sehr klar gezeigt hat, dass die Gesellschaft, in der wir leben und die Erwerbsstrukturen, in denen wir tätig werden, die sind immer fraktaler. Die verlangen von uns immer mehr Flexibilität und sind gleichzeitig sehr unflexibel. Und das heißt, dass wir eigentlich mehr denn je darauf angewiesen sind, uns nicht auf Geschlechterrollen fixieren zu lassen. Denn das hatten wir jetzt. Was machen wir denn, wenn Corona ausbricht und die Frau kann noch ihrem Job nachgehen und kann vernünftig Geld verdienen? Und das, was den Mann die ganze Zeit ausgemacht hat, sein Selbstbild, sein Selbstverständnis als Ernährer, als Macher, als jemand, der führt und die Ansagen macht, bricht komplett zusammen, weil das mit seinem Job nicht geht oder er den vielleicht sogar verliert. Das Folgerichtigste an der Stelle wäre, dass er einfach zu Hause die Care-Arbeit macht, sich um die Kinder kümmert und sie geht der Erwerbstätigkeit nach. Und was den beiden dann in den meisten Fällen im Weg stehen würde, sind die Geschlechterrollen. Und das, ich glaube, das wird noch zunehmen. Selbst wenn wir dann irgendwann aus Corona rauskommen, werden die Berufe und die Erwerbstätigkeiten, in denen wir beschäftigt sind, immer fraktaler werden, immer kürzer. Wir werden uns immer weniger darauf verlassen können. Und deswegen kommt es dann sehr viel mehr darauf an, dass wir uns miteinander absprechen, dass wir Menschen nicht qua Geschlecht irgendwelche Aufgaben zuweisen, dass wir Jobs kein Geschlecht geben, Farben kein Geschlecht geben, Dingen kein Geschlecht geben, sondern schauen, wer die Belastungen wie am besten schultern kann und wie man sich dann als Paar oder als Freunde oder auch als Familie daran beteiligen kann und wer was macht.
Wir können jetzt hier in diesem Podcast nur so einen kleinen Ausschnitt geben, aber ich glaube, ihr könnt da super dran anknüpfen, wenn ihr euch in der Buchmessewoche auch nochmal zusammentut und diese Themen nochmal ansprecht. Ich wollte euch auf jeden Fall danken, dass ihr sensibel macht für Themen und auch Lösungen anbietet und empfehle natürlich die beiden Bücher Patricia Camarata, Raus aus der Mental Load Falle und Nils Pickert, Prinzessinnenjungs. Vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet für diesen Podcast.
Ja, sehr gerne.
Patricia Camarata, Nils Pickert und Susanne Mirau, die Sie in diesem Podcast auch noch hören werden, diskutieren am Sonntag, den 18. Oktober um 19 Uhr gemeinsam live im Digitalpodium mit Silke Stuck. Wie gelingt gerechte Arbeitsteilung in der Familie? Wie können wir Kinder jenseits von Geschlechterklischees fördern? Schalten Sie ein und stellen Sie Ihre Fragen an die ExpertInnen für eine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Anmelden können Sie sich für diese Veranstaltung auf heldenstücke-live.de. Wie immer finden Sie alle Infos zu dieser und weiteren Veranstaltungen im Rahmen von Belz liest, meine mobile Buchmesse, auch unter belz.de/buchmesse. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.